ARD Sounds.
Bevor es gleich losgeht, ein kleiner Hinweis für euch. In dieser Folge geht es unter anderem um einen Mord. Es ist die Woche nach Ostern im Jahr 2008. Und wir befinden uns in einem Büro in einer Stadt in Bayern. Nach den Feiertagen herrscht jetzt hier wieder geschäftiges Treiben. Tastaturen klackern, irgendwo rattert ein Drucker. Es riecht nach Filterkaffee. Auf dem Gang erzählen sich die Mitarbeiterinnen vom Osterfeuer und vom Brunch mit den Verwandten. Aber ein Schreibtisch bleibt leer.
Oh oh.
Es ist der von Peter. Und das finden seine Kollegen jetzt ziemlich seltsam, weil sowas in den letzten 20 Jahren, in denen Peter hier arbeitet, noch nie vorgekommen ist.
Scheiße.
Aber auch an den nächsten Tagen kommt er nicht zur Arbeit und ist auch nicht erreichbar. Deshalb fahren zwei Kollegen zu ihm nach Hause, auf einen Bauernhof in einem kleinen Dorf. Die beiden Kollegen klingeln und hämmern an der Tür. Aber nichts passiert. Kein Wunder, denn Peter ist tot.
Oh mein Gott.
Ich bin Katjana Gerz.
Und ich bin Anna Duschime.
Und das hier ist Cuff Crimes, exklusiv in der ARD Sounds App.
Hier sprechen wir jede Woche über mal lustige, mal schaurige, immer aber ziemlich absurde Geschichten, die so nur in der Provinz passieren können.
Heute sprechen wir über ein grausames Verbrechen, bei dem die Ermittler in ein Netz aus Lügen geraten. Also zurück zur Geschichte. Peters Kollegen hämmern gegen die Tür, ja, aber es passiert nichts. Also sehen sie sich um und entdecken auf dem Hinterhof, auf dem Boden, ein Gewehr, ja.
Oh.
Das ist natürlich gruselig und das ist der erste Grund, natürlich die Polizei zu rufen.
Ja.
Als die ankommt, brechen die Tür auf. Und hinter der Tür liegt Peter auf dem Boden, am Fußende der Treppe. Und sie stellen jetzt fest, Peter ist tot. Für die Polizei ist es jetzt ziemlich schnell klar, also das ist kein Unfall. Peter wurde umgebracht.
Oh mein Gott.
Ja. Aber bevor wir jetzt in die Ermittlungen einsteigen, stell ich dir jetzt erstmal Peter vor.
Okay.
Und nur zur Info, Peters echten Namen sagen wir hier nicht. Allgemein haben wir die Namen aller Personen sowie weitere Details aus der Geschichte verändert, um die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen zu schützen. Peter ist zu dem Zeitpunkt Ende 40. Er arbeitet in der Stadt, lebt aber in einem 500-Seelendorf auf dem Bauernhof, wo er auch aufgewachsen ist.
Ja.
Früher hat er da mit seiner Mutter gewohnt, aber nach ihrem Tod hat er den Hof geerbt und lebt nun alleine hier. Der Hof liegt am Rande des kleinen Dorfes. Dahinter fangen direkt die Felder und Wiesen an. Also es ist ziemlich idyllisch.
Ja.
Nach allem, was wir aber in der Recherche über Peter herausgefunden hat, hat er wohl kaum so enge Freunde gehabt und auch keine nahen Verwandten mehr. Aber wir wissen auch, Peter möchte offensichtlich auch gerne eine Familie gründen und sucht per Zeitungsannoncen nach der Frau fürs Leben.
Weißt du, was ich crazy finde, dass es früher normal war, das quasi öffentlich in einer Zeitung zu posten. Wenn mein Datingprofil öffentlich werden würde.
Oh, wow.
Ich wandere aus.
Das, ja, stimmt.
Unangenehm.
Und dann, aber man weiß ja dann auch, dass man da, also ich lüge komplett.
Ja, ich auch. Ich dachte, alle machen.
Ja, und das heißt, haben die aber da gelogen?
Weil bestimmt.
Aber die Nachbarn sagen dann so, Ja, aber bei nur 500 Einwohnerinnen kann man sich ja denken, ja, da kennt doch bestimmt jeder jeden.
Ja.
Aber den Peter kennt niemand so richtig. Er scheint kein besonders geselliger Typ zu sein, eher so ein Einzelgänger.
Ja.
So wird er zum Beispiel in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung beschrieben. Für die Recherche haben wir übrigens neben Zeitungsartikel auch andere Medien und Interviews als Quellen verwendet. Es gibt zum Beispiel auch eine Folge Aktenzeichen XY dazu, denn der Fall hat damals viel Aufmerksamkeit bekommen. Peter bleibt jedenfalls sehr zurückgezogen und jetzt wird er tot aufgefunden. Am Tatort findet die Kripo einen entscheidenden Hinweis, eine Patronenhülse. Wie schon gesagt, vermuten die Ermittler ja, dass Peter umgebracht wurde und gehen nun davon aus, dass die Patronenhülse von der Tatwaffe stammt.
Klar. Von diesem Gewehr, was da rumlag? Oder ist es nicht die Tatwaffe?
Das ist nicht die Tatwaffe.
Ist es nicht die Tatwaffe?
Oh, du springst schon. Also hier stellen die Ermittler aber fest, die Patronenhülse passt nicht dazu. Sie muss also zu einer anderen Waffe gehören. Das finde ich erstmal komisch. Also warum wurde die Waffe dagelassen? Die Kripo untersucht weiter den Tatort. Bei ihrer Spurensicherung finden sie aber leider keine DNA, die ihnen halt irgendwie weiterhilft.
Ja, ja.
Sie stellen außerdem fest, dass es keine Einbruchsspuren gibt. Die Türen ins Haus waren verschlossen. Deshalb gehen die Ermittler davon aus, Peter hat die Person
reingelassen.
Vermutlich, also er kennt sie und er hat sie reingelassen. Also Peter kannte diese Person wahrscheinlich. Also davon geht die Kripo jetzt aus.
Ja.
Die Kripo entdeckt außerdem eine Blutspur auf dem Küchentisch. Diese Spur wirft aber auch ein paar Fragen auf. Sie sieht nämlich aus, als hätte jemand das Blut absichtlich auf den Tisch verteilt. Und daneben liegt ein blutverschmierter Putzlappen. Hä? Das macht jetzt alles so, wenn man sich das jetzt überlegt, da liegt draußen ein Gewehr.
Ja.
Dann noch diese Blutspuren.
Und Peter liegt bei am Fuße der Treppe.
Nach der Obduktion der Leiche wissen die Ermittler dann mehr darüber, wie Peter gestorben ist.
Mhm.
Er wurde durch einen Schuss von hinten getötet.
Oh.
Ja. Und die Kugel, die neben ihm gefunden wurde, stammt aus der Tatwaffe, wahrscheinlich einem Revolver.
Ah.
Aber den kann die Polizei jetzt nirgends finden. Die Ermittler arbeiten sich also langsam weiter durch das Haus und da finden sie etwas sehr, sehr Interessantes. Und zwar finden sie ein Testament. Aber damit nicht genug. Sie finden auch noch ein zweites Testament an einer anderen Stelle.
Hä?
Okay, ja.
Wie viele Testamente kann denn ein Ende 40-Jähriger überhaupt haben?
Absolut, du hast recht. Also die beiden handschriftlichen Testamente wurden zu verschiedenen Zeitpunkten verfasst. Was inhaltlich drinsteht, ist aber identisch. Peter vermacht sein komplettes Vermögen einer Frau namens Tanja.
Okay.
Ja, damit wird diese zur Alleinerbin. Die Ermittlerinnen finden heraus, dass Tanja eine der wenigen Freunde von Peter war. Dass sie alles erben soll, ist jetzt also auch gar nicht so absurd. Schließlich hat Peter keine direkten Angehörigen mehr.
Ja.
Trotzdem,
okay,
ja, sind diese Testamente irgendwie verdächtig.
Warum zwei Versionen direkt?
Ja, also erstmal warum zwei? Und wie du ja schon gerade angesprochen hast, mit Ende 40 hast du schon was vorbereitet?
Nee. Nein. Ich bin aber auch nicht Ende 40, Katjana Gerz.
Ja.
Entspann dich mal bitte. Ich habe noch 10 Jahre.
Okay. Das macht keinen Sinn.
Ja, merkwürdig.
Also was sie machen, die Ermittler schicken die beiden Testamente jedenfalls ans Bayerische Landeskriminalamt zu einem Handschriftenexperten. Der soll prüfen, ob sie überhaupt echt sind. Im Haus finden sie neben den Testamenten unter anderem auch Unterlagen, die belegen, dass Peter Tanja immer mal wieder halt Geld geliehen hat. Logisch, dass die Ermittler jetzt erstmal mit dieser Tanja sprechen wollen.
Klar. Ja.
Wie gut, dass sie sie gar nicht kontaktieren müssen, denn Tanja meldet sich selbst bei der Kriminalinspektion. Am Telefon klingt sie, also so hat es ein Ermittler später in einem Interview gesagt, völlig aufgelöst. Ja, also
oh,
sie hat wohl von Peters Kollegen erfahren, dass er verstorben ist.
Ja, klar.
Wow. Zum Glück ist sie nicht alleine. Ihr Lebensgefährter,
aha,
ist bei ihr. Nennen wir ihn mal Thomas. Sie erzählen, dass Peter noch am Ostersonntag zum Essen zu Besuch bei ihnen war. Also kurz bevor Peters Kollegen nach ihm gesucht haben. Die Ermittler fahren noch am selben Tag abends zu Tanja und Thomas, um sie als Zeugen zu vernehmen. Ich stelle die beiden jetzt mal kurz vor. Tanja ist Mitte 30 und eine ehemalige Kollegin von Peter. Inzwischen sind die beiden halt befreundet. Aufgrund einer Krankheit ist sie im vorzeitigen Ruhestand.
Oh.
Ihr Lebensgefährte Thomas,
mhm,
ist sagenhafte 25 Jahre älter als sie. Er ist Anfang 60 und war schon mehrfach verheiratet.
Okay.
Kurze Side Note, mein Freund ist ein Jahr älter als ich und immer, er sagt immer so, wenn wir uns trennen, es ist because of the age gap.
Ich komme damit nicht klar.
Aber
das kennt man doch, oder? Ich finde so, ich habe eine Freundin, die ist so 1,5 Jahre jünger als ich und ich bin immer so paternalisierend, so, ach komm du erstmal in mein Alter.
Ja,
und so, halt, auch 18 Monate jünger
verstehst
als du.
Das verstehst du jetzt
das
einfach
du
gar nicht.
Das wirst du mit dem Alter verstehen. Die Weisheit,
ja,
kommt dann.
Thomas arbeitet als Arzt und ist in einer Praxis angestellt. Die beiden treffen sich also jetzt mit den Ermittlern und jetzt, halte ich fest, Thomas erzählt ihnen, er wisse, wer Peter umgebracht habe.
Hä?
Dun, dun, dun. Also die Ermittler denken sich, super.
Danke Thomas,
toll,
kann ich früher Feierabend.
Man braucht immer so einen Thomas, der einem alles erklärt.
Nein.
Thomas meint, das war die nigerianische Mafia.
Oh, okay. Naja, gut. Das kommt natürlich sehr gelegen.
Ja, also
zufällig.
Thomas weiß Bescheid.
Was ist überhaupt die nigerianische Mafia? Das ist das erste Mal, dass ich jemals diese beiden Wörter,
ja,
zusammenhöre, nigerianisch und Mafia. Okay.
Und jetzt fragt man sich natürlich, woher kommt das? Und was hat die nigerianische Mafia in einem kleinen Kaff zu tun?
Ja.
Das macht
ja
überhaupt gar keinen Sinn.
Was
aber
sind denn auch überhaupt Thomas Anhaltspunkte? Aber okay.
Ja, jetzt kommen wir dazu. Also Thomas erklärt direkt, wie er darauf kommt. Peter sei ja auf der Suche nach der großen Liebe gewesen. Und jetzt wird es ein bisschen absurd, aber pass auf. Ein Bekannter von ihm Sein Schulfreund Sebastian sei mit einer Frau aus Nigeria zusammen und die wollte den Peter angeblich mit einer anderen nigerianischen Frau aus ihrem Heimatdorf verkuppeln.
Okay.
Dafür wollte sie aber Geld haben, behauptet Thomas, und als Peter ihr das nicht geben wollte, habe sie ihm gedroht. Peter habe sich dann aus Angst vor der nigerianischen Mafia ein Gewehr besorgt. Aha. Das habe er dann am Ostersonntag sogar Thomas gezeigt. Aha, wir reden von diesem Gewehr, was draußen lag, ja?
Okay.
Irgendwas an der Waffe habe wohl nicht funktioniert und er wollte Thomas Hilfe haben. Aber Thomas wollte mit der Waffe auf gar keinen Fall etwas zu tun haben, erzählt er. Er war nämlich, so erzählte er es der Polizei, selbst mal wegen eines Tötungsdelikts in Haft.
Excuse me?
Excuse me?
Ich habe schon eine Vermutung, aber ich glaube, ich soll denken, ich hätte schon die richtige Vermutung.
Dun, 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 dun. Twist and turns.
Okay.
Aber er sagt, nee, aber ich war unschuldig. Ich war unschuldig, sagt er zumindest.
Hast du Details zu seiner Haft? Oder?
Ja, also die gute Polizei, die denkt sich, aha, okay, danke dir, lieber Thomas.
Ja.
Fahren wieder zurück aufs Revier und sofort machen sie das Computer an und durch sämtliche Polizeidatenbanken jagen sie seinen Namen und stellen natürlich heraus, wovon Thomas geredet hat. Er saß schon mal 17 Jahre im Gefängnis wegen Mordes.
Gänsehaut von oben bis unten. 17 Jahre.
Thomas wurde damals für eine Sache verurteilt, die allein schon eine eigene Podcast-Folge haben sollte.
Ja.
Also wirklich. Thomas ist ja Arzt,
ja,
wie gesagt. Und in den 80er Jahren hatte er sogar seine eigene Praxis. Und diese Praxis hat er in Brand gesetzt, ja, um eine saftige Versicherungssumme dafür zu kassieren. Nur direkt neben der Praxis hat auch Thomas Vermieter gewohnt. Und damit er ihn nicht dabei sieht und ihm dann als Zeuge bei der Brandstiftung in die Quere kommen konnte, hat Thomas ihn umgebracht.
Ach so.
Ja, Thomas wollte dann die Praxis inklusive der Leiche seines Vermieters darin abbrennen. Ja, also hat ihn umgebracht und dann ins Feuer gelegt.
What? Ich bin ja total für Resozialisierung und finde auch, Haft kann man nochmal so gesellschaftlich in Frage stellen. Aber wie geht das, dass der danach auch als Arzt wieder praktizieren darf? Bin ich jetzt komisch? Also
ja,
wenn du versucht hast, jemanden anzuzünden, call me altmodisch, aber ja, würde ich denken, dass du dann vielleicht nicht einen Beruf mit Menschen ausüben sollen dürftest.
Dazu kommen wir dann gleich. Das ist richtig. Das ist nämlich auch was groß diskutiert wurde.
Mhm.
Also der Plan ist nicht ganz aufgegangen. Ermittler haben die Leiche gefunden und dazu auch noch Indizien, die zeigen, dass Thomas seinen Vermieter umgebracht hat.
Ach du Scheiße.
Ja, Thomas hat sich dann in wilde Geschichten verstrickt und eine Schutzgelderpressung erfunden, um halt von sich selbst abzulenken.
Ja.
Aber am Ende wurde er für den Mord aus Habgier verurteilt und war danach eben 17 Jahre im Gefängnis. Und was ich wirklich krass finde, er hat es geschafft, seine Approbation wiederzubekommen. Also seine offizielle Zulassung als Arzt zu arbeiten. Das wurde in der Presse natürlich damals sehr viel diskutiert. Sollte ein Arzt, der gemordet hat, wieder als Arzt arbeiten dürfen?
Ich würde sagen nein, aber okay.
Das hört sich ganz komisch an, dass man als Arzt, wenn er gemordet hat, wieder als Arzt arbeiten darf.
Das finde ich crazy, ehrlich gesagt, dass er überhaupt seine Approbation zurückbekommen hat.
Ja.
Wie geht das? Fühlt sich komisch an, okay.
Also, seit 5 Jahren arbeitet Thomas nun jedenfalls wieder als Arzt. Aber diese ganze Story macht ihn jetzt in der Sache mit Peter für die Polizei natürlich hochverdächtig. Parallel gehen die Ermittlungen der Kripo auf Petershof weiter. Und die finden jede Menge weitere Unterlagen, auch zu seinen Finanzen. Und dabei stellt sich heraus, Peter war total reich. He's got money. Sein Vermögen beläuft sich auf mehr als 1 Million Euro. Also da ist sehr viel
Krass.
Geld und Tanja soll das ja alles erben.
Leute.
Also, mit dem Wissen um dieses Vermögen und dass sie Alleinerbin ist, wirken die Testamente jetzt natürlich noch ein bisschen verdächtiger.
Ja.
Also ich weiß, es ist wirklich jetzt nicht so easy, die Story zu folgen, deshalb nochmal ganz kurz.
Ja.
Also, Peter wird tot auf seinem Hof gefunden. Die Ermittler finden heraus, dass er reich war und sein ganzes Vermögen laut 2 Testamenten an Tanja geben möchte. Tanja ist zusammen mit Thomas, der wegen Mordes 17 Jahre im Gefängnis saß. Und Thomas hat den Ermittlern nun die Story aufgetischt, dass ein alter Schulfreund von Peter mit einer Frau zusammen ist, die Peter gegen Geld verkuppeln wollte. Und weil Peter nicht zahlen wollte, soll sie ihm gedroht haben. Aber es gibt jetzt auch noch News. Die Handschrift auf den Testamenten wurde doch untersucht, habe ich ja am Anfang erzählt. Ja. Und hier ist das Ergebnis. Der Testamentstext und die Unterschriften sind gefälscht.
Von beiden Testamenten?
Ja, die sind ja gleich, die sind ja identisch. Und die sind beide gefälscht. Also,
beide gefälscht?
Ja.
Oh mein Gott, krass, Leute, ich sitze hier auf heißen Kohlen.
Und erinnerst du dich an die Unterlagen, die zeigen, dass Peter Tanja ja Geld geliehen hat. Und die Belege seien zwar laut dem Experten echt, aber die Rückzahlungsquittungen, laut denen Tanja einen großen Teil ihrer Schulden bei Peter abgezahlt hat, sind wohl gefälscht.
OMG.
Ja. Die Ermittler finden das natürlich extrem verdächtig, ist ja klar. Immerhin wurde Thomas ja schon mal für einen Mord aus Habgier verurteilt. Und seine Story mit der nigerianischen Mafia ist auch ein bisschen suspicious. Die Ermittler haben darin erheblichen Zweifel. Aber sie brauchen natürlich Beweise. Die Polizei weiß inzwischen, wann genau Peter getötet worden sein muss. Aber für genau diese Zeit hat Thomas ein Alibi. Tanja sagt, die beiden waren die ganzen Osterfeiertage zusammen zu Hause. Auch an dem entsprechenden Ostermontag.
Natürlich praktisch, dass die sich beide gegenseitig als Alibi haben, weißt du? Mhm. Aber
die Ermittlerinnen versuchen also weiter, so viele Informationen wie möglich über Thomas zu sammeln und sprechen dafür auch mit seinem Chef. Der berichtet, dass Thomas ihm schon von Peters Tod erzählt habe und dass seine Freundin Tanja die Alleinerbin sei. Hier wird es sehr, sehr weird, denn die Polizei hatte die Testamente Thomas gegenüber gar nicht erwähnt.
Oh.
Ja, die haben. Woher weiß er das?
Also irgendwie Thomas, warum ist er auch so eine Labertasche? Warum muss er dann seinem Chef alles erzählen? Na, wie war dein Wochenende? Also, pass auf. Warum muss er dann alles erzählen?
Ja, also es ist, der macht das eigentlich der Polizei ziemlich leicht, oder?
Ja.
Aber ich finde es krass, die Polizei braucht noch mehr Beweise. Für mich würde ich jetzt sagen, hey Thomas.
Case closed, glasklarer Fall, zurück.
Aber die brauchen wirklich Beweise. Die wollen nicht, dass das.
Ist ja gut, dass die auch
besser
so gründlich
in ihren
ermitteln.
Job als
genau.
Wir jetzt.
Ja, ich habe schon Feierabend gemacht.
Die Testamente sind ja, wie die Ermittlerinnen inzwischen wissen, gefälscht. Das heißt, jemand hat die gefälschten Testamente in Peters Haus platziert. Höchstwahrscheinlich der Täter.
Ja, der auch dieses Blut da am Tisch und so, das war doch alles sowieso ein bisschen präpariert. Oh mein Gott.
Die Ermittler sind sich mittlerweile so gut wie sicher, dass Thomas Peter umgebracht hat, wie du ja auch. Sie können es aber eben noch nicht so richtig beweisen.
Ja.
In Peters kleinem Dorf befragt die Polizei nun auch alle Nachbarn. Und ein Nachbar erinnert sich an etwas Wichtiges. Er war am Ostermontag, also an dem Tag, an dem Peter wahrscheinlich umgebracht wurde, joggen. Und da hat er von Peters Haustür einen weißen Sportwagen gesehen. Kurze Side-Note. Ich find's
welches
immer
Auto fährt Thomas?
Denn.
Mazda Roadster in weiß.
In jeder Crime-Geschichte gibt es immer einen Jogger.
Immer.
Immer ein Jogger, der sagt, der findet die Leiche, der Jogger findet irgendwie das passende Auto, was dazu kommt. Das ist immer.
Und das sind auch immer so schlaue Leute. Weißt du, wenn ich joggen würde, würde niemals passieren, aber dann wäre ich so fertig, ich gucke doch nicht
nur
links und rechts, was für ein
Weiß.
Ja, ich bin total mit meinem eigenen Versagen beschäftigt, als dass ich irgendein Auto bemerken würde.
Das ist auch der Grund, warum ich nicht jogge. Ich will halt einfach, ich habe Angst vor.
Ich will keinen Fall aufklären.
Ja, ich will.
Nein, danke. Ich habe schon einen Job.
Wir kommen wieder zurück. Also dieser Jogger hat vor Peters Haustür einen weißen Sportwagen gesehen. Und der Nachbar hat sich ja gewundert, weil er sich so gedacht hat, wow, ein krasses Auto, hat Peter jetzt sich ein neues Auto gekauft.
Ja.
Und jetzt auch wieder, ich finde, das ist ja, wir haben ja ein paar Mal bei Craft Crimes, dass in Käffern es einfach so ist, wenn da ein schickes Auto rumfährt, denkt man sich,
Na, wem gehört denn das?
Ja, genau.
Ist das von Peter, oder?
Ja, das würde in der Großstadt natürlich nie passieren.
Niemandem auffallen.
Aber wem gehört dieses Auto? Höchstwahrscheinlich
Thomas.
Der fährt tatsächlich einen Sportwagen, gleiches Modell, hat aber eine andere Farbe als die, an die der Nachbar sich erinnert.
Hat Thomas das Auto umlackieren lassen, um den Mord zu begehen? Das ist zu viel, ne?
Ich glaube, es ist zu viel. Diese Kaff-Beobachtung führt also leider auch nirgendwo hin. Und da bleibt noch diese Sache mit der Tatwaffe. Denn der Revolver kann nach wie vor nirgendwo aufgefunden werden.
Ja.
Dabei sucht die Polizei wirklich überall. Zum Beispiel werden 3 Taucher in den Weiher in der Nähe von Peters Bauernhof geschickt.
Ja.
Und sie durchkämmen das trübe Wasser, um zu gucken, ob der Mörder die Tatwaffe vielleicht hier versenkt hat. Und finden nichts. Kurze Frage an dich, wo würdest du denn deine Tatwaffe verstecken?
Das ist jetzt eine persönliche Frage. Das ist fast irrelevant, weil ich würde mich auch nicht mehr erinnern. Das mache ich voll oft. Ich habe so irgendwelche Weihnachtsgeschenke neulich gefunden, die ich von meinem Kind versteckt habe und habe ich dann auch vergessen. Wahrscheinlich im Ofen.
Im Ofen?
Bei mir im Ofen, weil ich denke, da guckt niemand hin. Ofen, Kühlschrank, so im Kühlfach oder so, sowas würde ich machen, glaube ich.
Ich glaube, ich würde begraben.
Ja, es ist schlauer als zu Hause im Ofen. Ich habe eine Sekunde drüber nachgedacht.
Also ich glaube,
im Ofen? Das ist bei mir los. Was ist da los?
Ich würde es auf meinem Bett lagern. Ich würde es vor
der
Haustür.
In der Hand halten, damit ich es nicht mehr vergesse. Ich würde es in meine Handtasche packen erstmal.
Aber eigentlich BH. Ich habe auch gedacht, ich würde es nie irgendwo ablegen.
Ja.
Immer bei mir tragen.
Hm?
Was ist das beste Versteck in eurem Haus? Schreibt uns das bitte mal auf Insta. Da heißen wir @cuffcrimes. Also, die Ermittler sind jetzt ein bisschen so in der Sackgasse gelandet. Aber dann bekommen sie einen entscheidenden Anruf von einem Psychotherapeuten namens Dr. Vogt. Und der behauptet doch glatt, er wisse, wer Peter umgebracht habe. Und zwar einer seiner Patienten. Dafür müsse er nur eine kleine Sache von den Ermittlern wissen, ob das Opfer von hinten erschossen wurde.
Und wurde es,
ja,
wie wir wissen.
Ja, und genau so ist es gewesen. Aber die Info ist eigentlich noch gar nicht öffentlich. Also woher soll er das wissen? Also, der Psychotherapeut Dr. Vogt sagt jetzt, der Patient, den er verdächtigt, sei eigentlich gar nicht mehr in Behandlung bei ihm gewesen. Er habe sich aber auf einmal wieder bei ihm gemeldet, und zwar wegen des Mordes an Peter. Er könne den Ermittlern aber natürlich nicht einfach, das finde ich so krass, den Namen dieses Patienten sagen aufgrund seiner Schweigepflicht. Ist ja klar. Also,
ja,
der kann
gut
anrufen,
aber, ja,
und sagen, hey, ich glaube, ich weiß, wer es ist, ich kann es dir aber nicht sagen. Aber er verspricht, dass er versucht, das zu klären und sich dann wieder meldet.
Das zu klären?
Mhm. Gesagt, getan. Dr. Vogt holt sich von der Ärztekammer die Erlaubnis ein, mit der Kripo zu reden. Okay, na, glaubst du, wer war sein früher Patient?
Ja, Thomas, ne?
Richtig. Um seine Approbation als Arzt wieder zu bekommen, musste Thomas nämlich 2 Jahre in Therapie machen, und zwar bei Dr. Vogt.
Das war nicht mal freiwillig, der musste das machen, das waren die Auflagen, oh Mann.
Ja. Irgendwann während seiner Therapie hatte Thomas mal erzählt, wie man einen Menschen auf perfekte Art und Weise umbringen könnte. Und zwar mit einem Schuss von hinten.
Ey, warum erzählt er das in seiner Therapie? Dr. Vogt, wissen Sie, kleines Tutorial, falls jemand Menschen umbringen wollen, am besten von hinten. Muss er das dann nicht melden? Weißt du, muss man dann nicht sagen, hey,
vielleicht hat er es auch verpackt, ich habe einen Traum gehabt, weißt du, die gute alte Traumgeschichte.
Boah, krass.
Also zur Erinnerung, genau die Methode, die Thomas da angeblich angesprochen hat, ist ja auch wie Peter umgebracht wurde.
Mhm.
Aber vor kurzem hat sich Thomas dann halt plötzlich wieder bei Dr. Vogt gemeldet und ihm erzählt, dass er schon wieder zu Unrecht verdächtigt wurde. Dr. Vogt hat das starke Gefühl, Thomas hat wieder einen Mord begangen. Mhm. Und deshalb meldet er sich bei der Polizei und teilt ihnen seinen Verdacht mit.
Ja.
Die Polizei will Thomas jetzt natürlich so schnell wie möglich festnehmen. Auch als Sorge, er könne einen weiteren Mord begehen.
Ja.
Ja, ist ja klar. Die Festnahme soll durch Spezialeinsatzkräften der Polizei erfolgen, weil sie befürchten, dass Thomas eine Schusswaffe haben könnte und diese möglicherweise bei einer Festnahme einsetzen würde.
Ja, der hat ja schon allegedly 2 Leute auf dem Gewissen.
Sie verstecken sich in einem Auto in der Straße vor Thomas' Haus und warten auf ihn.
Mm.
Und als er sein Haus verlässt und an dem Auto vorbeigeht, fliegen die Türen auf und die SEK-Beamten springen raus und bringen Thomas dazu, sich auf den Boden zu legen. Der lässt sich widerstandslos festnehmen. Die Handschellen klicken ziemlich genau 1 Monat nach dem Mord.
Oh,
das finde ich gut.
Sportlich, sehr gut. Da hatten wir schon mal andere Fälle.
Jetzt kommt's. Direkt nach seiner Festnahme, noch bei der Fahrt, erzählt Thomas wieder die wildesten Geschichten. Er spricht schon wieder von der nigerianischen Mafia. Und falls das bis hierhin nicht absolut klar geworden ist, also seine Story über die nigerianische Frau von Peters Schulfreund, ja, die Peter erpresst und bedroht haben soll, das war natürlich komplett eine Lüge. Die hat nichts damit zu tun und wurde von ihm völlig zu Unrecht da mit hineingezogen. Und jetzt fragst du dich bestimmt, was ist mit Tanja? Hm?
Ja.
Die wird noch nicht festgenommen, weil es keine konkreten Beweise für sie als Mittäterin gibt. Sie sorgt allerdings weiterhin für Thomas' Alibi, das Ermittler bisher nicht widerlegen können.
Mhm.
Sie sagt, sie waren die ganze Zeit at home. Bis, jetzt kommt, also eine Nachbarin von Thomas und Tanja sagt, sie habe Thomas an dem besagten Ostermontag gegen 15 Uhr nachmittags gesehen. Also an dem Tag, an dem Peter getötet wurde.
Mhm.
Thomas sei mit ihr im Aufzug in die Tiefgarage gefahren und habe seine Arzttasche dabei gehabt. Sie habe gefragt, wo er am Feiertag denn hinfahre und er habe ihr erzählt, er gehe zur Arbeit. Damit ist das Alibi von Thomas natürlich futsch. Laut Tanja war er ja den ganzen Tag zu Hause.
Zu Hause, ja. Aber ich glaube, Thomas hat der kann sich nicht zusammenreißen, der hat ein Laberproblem. Der geht dann, warum muss der auch Dr. Vogt dann irgendwas erzählen, dass er
ja, es ist
wieder zu Unrecht verdächtigt? Also so, der denkt, der kann so die Leute outsmarten, aber verrät sich halt selbst.
Verrät sich dabei, ja. Mit diesem Wissen nimmt die Polizei jetzt 2,5 Monate nach dem Mord auch Tanja fest. Sie wird der Beihilfe zum Mord verdächtig, ist klar. Durch die Aussage der Nachbarin platzt aber nicht nur das Alibi. Die Frau erwähnt ja noch ein Detail, bei dem die Polizei hellhörig wird. Ja, Thomas soll ja an dem Tag seine Arzttasche dabei gehabt haben.
Da ist die Waffe drin!
Die Arzttasche wird jetzt kriminaltechnologisch untersucht. Dabei werden sogenannte Schmauchspuren gefunden. Das kennen wir wahrscheinlich vom Fernsehen, aber das sind Spuren von einer benutzten Waffe. Denn beim Schießen mit einer Waffe werden mikroskopische Partikel freigesetzt. Das zeigt, Thomas hat eine benutzte Schusswaffe in der Arzttasche transportiert.
Boah.
Die logische Erklärung ist also, dass Thomas die Tatwaffe in der Arzttasche transportiert hat, nachdem er Peter damit getötet hat. Die Tatwaffe selbst bleibt aber immer noch unauffindbar. Ich weiß nicht, ob die schon mal im Ofen geguckt haben.
Ja,
aber
sollten sie.
Die Ermittler beschließen, sich nochmal auf eine Spur zu fokussieren, die sie bis jetzt noch nicht so aufklären konnten. Die mysteriöse Blutspur auf dem Tischtuch. Die Kripo hat das Blut schon untersuchen lassen. Es ist Blut einer Frau. Aber
excuse me?
Viel ist sicher, nicht von Tanja. Und es stammt auch nicht von Peters Mutter oder Tante.
Oh,
und jetzt fragst du dich, warum? Die sind doch alle tot. Ja, aber die Polizei hat ihre Leiche extra nochmal ausgraben lassen, damit sie und die DNA untersucht werden konnten. Aber das Blut war nicht von ihnen. Die Person, von der das Blut ist, ist in keiner DNA-Datenbank. Da gibt's kein Match.
Darf ich raten?
Nein. Yes. Du darfst dieses Mal raten.
Er hat ein Blutdings von der Arbeit mitgenommen, von irgendeinem armen Patienten.
Ich finde, du könntest bei der Polizei arbeiten, Anna. Weil
das gruselt
genau,
mich zu sehr.
Die Blutspur sah ja auch irgendwie so extra hintrapiert aus, wie wir ja gesagt haben. Die Polizei vermutet, und wie du, Thomas, also der vermeintliche Täter, habe das Blut extra platziert, um die Ermittler auf eine falsche Fährte zu locken. Und so kommt die Kripo auf eine ziemlich ausgefuchste und auch ziemlich aufwendige Idee. Die ErmittlerInnen schreiben jetzt also ungelogen alle Patienten von Thomas an. Und das ist eine Heidenarbeit, es sind nämlich mehrere tausend. Und sie fragen die PatientInnen, ob Thomas ihnen in letzter Zeit mal Blut abgenommen hat. Und wenn ja, welche Blutgruppe sie haben. Wenn die Blutgruppe passt, bitten sie die Frauen, eine DNA-Probe abzugeben. Und die Taktik geht tatsächlich auf. Sie finden damit wirklich eine Frau, von der das Blut stammt. Eine Patientin von Thomas, der er ein paar Monate vorher Blut abgenommen hat.
Thomas hat so viel kriminelle Energie, das ist nicht normal. Da kommen so viele Sachen zusammen, das finde ich wirklich krass.
Stell dir mal vor, nach einem Arztbesuch kriegst du so einen Anruf von der Polizei. Es ist spooky.
Ja, sehr.
Die Frau hat natürlich null Bezug zu Peter und seinem Dorf, ja, ist ja auch klar. Wie konnte ihr Blut also auf Peters Küchentisch gelangen? Die wahrscheinlichste Erklärung? Durch Thomas. Der wollte damit eine falsche Fährte legen, aber genau die hat letzten Endes dazu beigetragen, dass er überführt wurde.
Mhm.
Im Dezember 2008, also ungefähr 8 Monate nach dem Mord an Peter, sind die Ermittlungen abgeschlossen. Und jetzt kommt es endlich zur Anklage.
Mir macht das so Angst, dass Thomas als Arzt diesen Zugang zu Menschen und zu Dings so missbraucht hat, so derart missbraucht hat. Und das finde ich richtig gruselig. Ausnahmsweise finde ich die Leiche nicht das Gruseligste an dem Fall.
Sondern
diese crazy kriminelle Energie von Thomas.
Ja. Der Staatsanwalt klagt Thomas wegen Mordes an und sieht die Mordmerkmale Heimtücke und Habgier als gegeben an. Und dazu kommt Urkundenfälschung und Betrug auch noch dazu.
Ja.
Mittlerweile haben die Ermittler auch genug Indizien, um den Tathergang zu rekonstruieren. Und zwar so. Thomas sei zu Peter gefahren, der habe ihn reingelassen und Thomas habe Peter von hinten erschossen. Als Peter tot war, habe Thomas die beiden von ihm gefälschten Testamente an verschiedene Stellen im Haus platziert.
Ja.
Dann habe er das Blut von seiner Patientin auf dem Küchentisch verschmiert, um von sich selbst abzulenken. Und er habe das Gewehr hingelegt, um seine Story von der nigerianischen Mafia zu inszenieren. Und wie schon einmal gesagt, er will da Aufmerksamkeit auf eine völlig unschuldige Frau lenken.
Mhm.
Sie hat nichts mit dem Mord zu tun.
Ja, das ist auch ein bisschen rassistisch, dass er dann sagt, die werden es bestimmt glauben, dass es die Nigerianer waren. Das waren wieder die Schwarzen. Also das ist so, ich hasse Thomas.
Der Prozess erstreckt sich über mehrere Monate. Thomas sagt die ganze Zeit nichts zu den Vorwürfen. Erst gegen Ende äußert er sich, aber nicht, um den Mord an Peter zu gestehen. Laut der Augsburger Allgemeinen Zeitung sagt er wohl unter Tränen, dass er keine besonders feinen Charakter sei, aber niemanden erschossen und keinen Mord begangen habe. Also er sagt, hey, ich bin ein Arschloch, aber ich bin kein Mörder. Er gesteht den Mord also nicht.
Gott.
Ein Psychiater, der Thomas im Gerichtssaal begutachtet, kommt zu dem Schluss. Thomas sei ein Narzisst, ein krankhafter Lügner und habe eine arrogante und dissoziale Persönlichkeit und er habe Menschen in seinem Umfeld manipuliert, vor allem seine Ex-Frauen. Eine von ihnen sagt aus, er sei ein Geldfreak.
Weil ich frage mich nämlich auch die ganze Zeit, war der in Geldnot? Oder weil als Arzt verdient man jetzt ja auch nicht so super schlecht.
Ja.
Checke nicht, warum er den Peter dafür von hinten erschießen muss.
Am 25. August 2009 wird dann das Urteil gesprochen. Das Landgericht verurteilt Thomas wegen Mordes, Urkundenfälschung und Betrug zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Das Gericht stellt die besondere Schwere der Schuld fest und ordnet Sicherungsverwahrung an. Weißt du, was das ist?
Ja, ich glaube, die Details nicht so richtig. Also man kommt dann, glaube ich, nicht ganz so raus.
Also okay, das mit der Sicherungsverwahrung ist so. Die wird für Straftäter angeordnet, die auch nach ihrer Haftstrafe trotzdem doch zu gefährlich sind, um wieder in Freiheit zu leben.
Ja.
Das bezieht sich also auf die Rückfallgefahr der Täterinnen. Die dürfen dann auch, nachdem ihre Haftstrafe fertig verbüßt ist, erst in Freiheit, wenn keine Gefahr mehr besteht, dass sie erhebliche Straftaten begehen.
Hm.
Und das macht man eben unter anderem, um die Allgemeinheit zu schützen.
Ja, das scheint ja angemessen zu sein bei Thomas.
Und jetzt fragst du dich, was ist mit Tanja? Mhm. Tanja wird wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Im Nachhinein gehen aber die Ermittler davon aus, dass Thomas Tanja betäubt und in der Wohnung zurückgelassen hat und dann Peter umgebracht hat.
Was? Mhm.
Sie hat also wohl gar nichts davon mitbekommen.
Oh mein Gott.
Ja. Und wird deshalb von dem Vorwurf, dass sie irgendwie an dem Mord beteiligt war, freigesprochen. Allerdings bekommt sie eine Bewährungsstrafe von 1,5 Jahren wegen eines anderen Vergehens.
Was haben die denn da in diesem Haushalt für Straftaten gesammelt, Alter?
Könntest du dir vorstellen, was es sein könnte?
Steht es in irgendeinem Zusammenhang mit dem Mord von Peter?
Nee.
Na, sonst hätte ich gesagt, Parktickets wegen ein Auto davor geparkt. Was könnte es sein? Steuerhinterziehung?
Nein, sondern wir haben am Anfang auch gesagt, sie ist ja in Frührente gekommen. Weißt du?
Ach was, Versicherungsbetrug?
Sie hat sich von Thomas nämlich Fake-Krankheiten bescheinigen lassen, damit sie vorzeitig in Ruhestand gehen konnte.
Mitte 30 ist auch echt früh, ne? Um in Frührente zu gehen. Was will man denn dann?
Aber was hat er denn gesagt? Weil er war ja ihr Arzt und hat gesagt, hey, sie kann einfach nicht mehr arbeiten.
Aber das ist sowieso crazy, dass man sich theoretisch von seinem Lebensgefährten irgendeine Krankheit bescheinigen lassen kann. Krass.
Deshalb wird sie für Betrug und Urkundenfälschung verurteilt, ja?
Okay.
Thomas sitzt bis heute seine Haft ab. Er ist jetzt Anfang 70. Seine Approbation wurde ihm ein zweites Mal aberkannt und später auch sein Doktortitel. Sein Anwalt hat versucht, Revision einzulegen, das wurde aber verworfen. Tanja hat sich übrigens noch während des Prozesses von Thomas getrennt, sehr gut. Wie es ihr heute geht, beziehungsweise was sie macht, dazu ist nichts bekannt.
Boah.
Das große Erbe von Peter hat sie jedenfalls nicht bekommen. Das ging an entfernte Verwandte.
Oh mein Gott.
Ja, ist eine krasse Geschichte, oder?
Was für eine krasse Geschichte. Und das ist wirklich die erste Geschichte, bei der, finde ich, für meine Begriffe, die Leiche und der Mord so ein bisschen in den Hintergrund treten.
Ja.
Das hört sich jetzt komisch an, weil ich die Motivation und diese Kaltblütigkeit, mit der Thomas das ausgeführt hat, wie viele Leute er bereit war zu involvieren,
abgefahren finde ich.
Ja.
Das ist so krass. Ich finde es aber trotzdem krass, dass man ihm halt erlaubt hat, wieder Arzt zu sein.
Das finde ich wirklich krass. Meiner Meinung nach, also ich bin wirklich für die Resozialisierung. Wenn jemand seine Haftstrafe abgesessen hat, dann sollte er auch die Möglichkeit haben, wieder in die Gesellschaft eingegliedert zu werden.
Absolut.
So. Also man sollte schon resozialisiert werden, aber nicht, also bestimmte Sachen gehen dann trotzdem nicht. Du kannst dann nicht mit Menschen arbeiten.
Ich glaube, das, wenn du gerade sagst, du hast den Eid hast du ja gebrochen.
Ja.
Und das ist auch so traurig für Peter. Der hatte einfach nur, der wollte...
Ja, das
der
stimmt.
Hätte einfach, und ich finde auch, es ist so weit gedacht von Thomas zu sagen, dann irgendwann mal. Und der muss sich ja dann auch die Schrift, wie er schreibt, üben.
Es ist so viel Planung dabei und so viel Das finde ich richtig.
Da war seine Gefängniszeit ja gar nicht so schlimm. Also eine krasse Geschichte. Jetzt würde uns natürlich auch interessieren, was denkt ihr über den Fall? Habt ihr vielleicht auch mal von einem Verbrechen gehört, über das wir mal hier in unserem Podcast sprechen sollen? Vielleicht in eurer Nachbarschaft? Dann schreibt uns doch gerne auf Instagram, da heißen wir @cuffcrimes. Und wenn ihr schon mal da seid, folgt uns natürlich auch. Wir haben heute auch noch einen Podcast-Tipp für euch. In Kalk und Welk sprechen Oliver Kalkofe und Oliver Welke über Politik, Gesellschaft und Medien und gucken dabei auf gestern, heute und morgen. Kalkofe und Welke sind unterhaltsam, kritisch, witzig und die Besten. Und das eben nicht nur im Fernsehen, sondern auch noch stärker, wenn sie sich über das Fernsehen lustig machen oder über wunderbare TV-Serien oder Events sprechen. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys, gibt's immer montags in ARD Sounds. Der Link ist wie immer in den Shownotes. Cuff Crimes ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag von Radio Bremen und dem SWR für ARD Sounds mit Anna Duschime und Katjana Gerz. Autorin der Folge war Alea Rentmeister, Redaktion Radio Bremen, Marlene Komper und Amelie Neumann. Redaktion Kugel und Niere Lina Kempenich, Audioproduktion Joey Fleischauer, Sounddesign Robert Sladecek.